Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Frühe Fehlgeburten, ein wichtiges Thema, auch ein emotionales Thema, über das wir in dieser Podcast-Folge sprechen. Bei mir ist Anouk Scholia und Anouk, sagt man überhaupt so frühe Fehlgeburt oder Frühabort oder wie sagt man dem richtig?
Ja, Rebecca, das ist tatsächlich oft so ein Thema. Wie sagt man denn dem? Man findet es in der Fachliteratur mit Frühabort oder eben frühe Fehlgeburt. Und Frühabort, das erinnert mehr so ein bisschen an diesen lateinischen Begriff abire. Wahrscheinlich weggehen, kommt es daher. Oder Abort ist ja auch ein Synonym für ein Klo. Und tatsächlich gehen auch viele dieser Frühaborte auf dem Klo, verschwinden dort. Das ist tatsächlich so. Aber es ist vielleicht nicht so, wird eher so als unschön empfunden. Und frühe Fehlgeburt, wenn man es so interpretiert, es ist einfach das Kind, das fehlt, es geht weg. In diesem Sinne ist es eigentlich gut, nicht als Fehler. Es war ein Fehler, das eben nicht, weil es gibt ja auch Frauen, die das wie so als Fehler empfinden, dass sie jetzt eine frühe Fehlgeburt haben. Aber es fehlt einfach das Kind und in diesem Fehlen ist doch auch so diese Sehnsucht enthalten, die die Frauen auch oft so beschreiben, wenn das dann wieder verschwindet.
Und was ist genau die Definition? Also ich habe jetzt gesagt, frühe Fehlgeburt, also Frühabort. Was ist mit diesem früh gemeint oder was sind da die Grenzen?
In der ganzen Schwangerschaft kann ja ein Kind oder werdendes Kind verloren gehen. Das fängt an von Eizelle, Embryo, Fötus bis Baby. Aber man unterteilt hier in der Fachwelt die frühe Fehlgeburt so bis zur 12. Schwangerschaftswoche und dann kommt die späte Fehlgeburt bis zur 23. Schwangerschaftswoche und ab dann gilt es als Totgeburt. Diese Unterscheidung macht man. Und 80% aller Fehlgeburten, man schätzt etwa 10-30% aller Frauen erleiden so eine Fehlgeburt. Das ist schwierig zu erfassen, vor allem wenn es sehr früh ist. Und etwa 80% davon gehen im ersten Trimenon, also in den ersten 3 Monaten während diesen 12 Wochen passieren diese Fehlgeburten.
Gut, also wir sprechen über die ersten 12 Wochen einer Schwangerschaft. Jetzt muss ich dich noch richtig vorstellen. Anouk, du bist Hebamme, Mitglied im Zentralvorstand des Schweizerischen Hebammenverbandes und du arbeitest als Pflegeexpertin in der Frauenklinik Fontana, die zum Kantonsspital Graubünden gehört. Du bist aber in Liechtenstein zu Hause und du bist Präsidentin des Vereins Sternenkinder Liechtenstein. Wir kommen auf deine unterschiedlichen Funktionen noch zurück. Du bist verheiratet, Mutter von 2 Kindern, die inzwischen erwachsen sind und wie gesagt, du wohnst in Liechtenstein. Sag doch noch schnell wo.
In Triesen, in einem kleinen Dorf, aber ursprünglich komme ich aus Basel. Ja, aus einer großen Stadt, aber seit 15 Jahren wohnen wir jetzt dort, ja.
Ich bin Rebecca Häfeli und ich stelle hier die Fragen. Wir sprechen, wie gesagt, über sogenannte frühe Fehlgeburten. Fehlgeburten vor der 12. Schwangerschaftswoche. Jetzt, Anouk, ich kann mich erinnern, auch als ich selber schwanger war, man sagt ja, das sei fast normal, dass ein Kind verloren geht, was es vorhin so schön gesagt, verloren geht in den ersten 3 Monaten. Darum sagt man ja in dieser Zeit auch fast niemandem, dass man schwanger ist?
Ja, genau. Alle wissen das irgendwie. Und wenn es dann passiert, sind die meisten Frauen doch sehr erschrocken, weil sie nie daran denken, dass ihnen das passieren könnte. Und sie fallen aus allen Wolken. Und oft kennen sie irgendwie auch niemanden, dem das auch passiert ist. Wobei, wenn man da ein bisschen darüber spricht, mit der eigenen Mutter zum Beispiel, hört man sehr oft, das ist mir auch passiert. Und wir Hebammen sehen das ja auch immer auf der Anamnese, der Krankenakte oder ob sie schon einmal eine Fehlgeburt hatte, die Frau.
Das ist ganz klar ein Punkt, nach dem ihr fragt.
Ja, natürlich, ja.
Bleiben wir noch kurz dabei. Hat das denn Auswirkungen auf eine spätere Schwangerschaft, dass ihr das fragt? Oder warum ist das wichtig?
Ja, vom medizinischen Standpunkt aus gesehen, tatsächlich gibt es Studien, die jetzt sagen, je mehr Fehlgeburten man hatte oder je mehr Ausschabungen vielleicht man auch hatte, desto mehr könnte auch das Innere des Uterus, also die Schleimhaut, verletzt sein. Und das könnte auch wieder Auswirkungen haben auf spätere Schwangerschaften. Deshalb ist man ja auch ein bisschen weggekommen von diesen routinemäßigen Küretagen. Und dann hat das natürlich auch eine Auswirkung psychisch. Also die Frauen haben dann sehr oft auch mehr Angst in den darauffolgenden Schwangerschaften. Und das gehört auch dazu, dass wir das auch ja mitdenken. Genau.
Weiß man denn, was die Gründe sind? Also dass das eben oft passiert.
Oft bleibt es im Dunkeln. Also die Frauen fragen sich ja, was habe ich falsch gemacht? Oder das ist das Erste und gleichzeitig sagt man ihnen, ja, sie haben nichts falsch gemacht, das ist relativ häufig. Und man kann einfach nachlesen, ja, es gibt gewisse Gesundheitsfaktoren, wie zum Beispiel Alter, was weiß ich, Rauchen, Übergewicht, wenn man jetzt Alkohol trinkt und diese Dinge, oder Nachtschicht ist zum Beispiel, glaube ich, auch etwas. Man vermutet auch, wenn die Fäten sich, wenn dort irgendeine Störung passiert, wenn irgendeine genetische Anomalie passiert, dann kann es auch eher zu einer Fehlgeburt kommen. Also es gibt kindliche Faktoren, es gibt vererbte Faktoren, es gibt psychosoziale Faktoren. Also man weiß auch, Frauen, die aus sozioökonomisch ärmeren Schichten kommen, dass die das häufiger erleben und so weiter. Infektionen ist auch etwas, Gerinnungsstörungen. Also man könnte jetzt aufzählen, ja. Aber sehr oft, wenn man das auch wirklich untersuchen möchte, findet man halt nichts. Und dann stehen die wieder vor dieser Leere und versuchen das wie selbst zu erklären, wie kann das sein. Ja, ich möchte noch etwas zu dieser Tabuisierung sagen, oder? Es passiert so häufig und trotzdem ist es so tabuisiert. Das ist eine von diesen Paradoxien und ich finde das Wort Paradox, ja, begegnet mir relativ oft in diesem Zusammenhang. Wenn ich die Medien anschaue, habe ich das Gefühl, jeder zweite Star redet über die Fehlgeburt. Es wird sehr stark thematisiert, finde ich. Ja, und diese Stars sind ja ein bisschen wie Role Models, oder? Dann kann man ja ein bisschen mitfühlen und denkt, ja genau, das ist mir auch passiert, oder wenn man das irgendwo liest. Das ist sehr empowernd auch ein bisschen für die Frauen, weil gerade wenn es so früh ist, oder, wird es auch sehr oft bagatellisiert oder ins Verhältnis gesetzt, ja, sei froh, wenn du das später oder am Termin verloren hättest, deine Totgeburt ist viel schlimmer, oder was ist, wenn du dein Kind verlierst, wenn es 4 Jahre alt ist, das ist ja viel schlimmer und natürlich kann man immer relativieren, aber man kann ja auch sich zugestehen, dass jetzt in diesen 3 Monaten, auch wenn es noch sehr klein war, dass das ja auch ein Verlust ist, den man zuerst einmal verkraften muss. Und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass Frauen sagen, nein, ich sage das jetzt bewusst früh, dass ich schwanger bin, weil wenn ich es verliere, dann bekomme ich auch den Support von meiner Familie und von meinen KollegInnen. Und dann, das finde ich dann eigentlich auch schön, dann kann ich das auch annehmen. Und andere, die würden das nie tun, weil sie sagen, und ich kenne das auch von mir selbst, weil ich auch solche Erfahrungen gemacht hatte, ja, dann muss ich allen erklären und dann muss ich alle noch belasten mit diesem Thema, dann wissen die nicht, wie mir begegnen. Oder ich schäme mich fast ein wenig, dass ich das sagen muss und die müssen dann damit umgehen. Also solche Dinge, oder? Und dann wollen sie das lieber nicht thematisieren.
Und was würdest du denn jetzt sagen, das muss jede Frau für sich herausfinden, das ist individuell, wie man damit umgeht, aber zumindest darüber nachdenken lohnt sich.
Genau, also wie bei allem in diesem Thema, jede Frau empfindet einfach anders und darf auch anders empfinden. Ich bin sehr sensibel, wenn wir versuchen, das normativ irgendwie zu fassen. Ja, eine Frau, die eine frühe Fehlgeburt erleidet, bei der ist halt die Trauer so und so und dann muss die das und das machen. Also ich denke, man muss da halt wirklich hinhören und schauen, was ist halt das Bedürfnis. Und was hast du noch gesagt?
Eben, dass es jede Frau individuell entscheiden muss.
Ja, genau. Und aber darüber nachdenken, hast du gesagt. Ja, gut, ich denke, Wir vom Verein Sternenkinder, jetzt habe ich wieder den Hut vom Verein an, versuchen ja ein bisschen präsent zu sein in den Medien, vielleicht ein-, zweimal höchstens im Jahr. Wir möchten aber trotzdem nicht zu präsent sein, weil die Leute das dann wieder so empfinden, man würde dann so Angst schüren, oder die Schwangeren sollen ja auch nicht ständig daran denken, dass ihnen das passieren könnte. Die bekommen schon genug Horrorgeschichten aufgetischt. Man möchte ja auch nicht ständig Angst schüren. Das heißt, die meisten haben es ja im Hinterkopf, aber sollen ja auch nicht ständig daran denken, wenn sie schwanger sind, sondern sich einfach mal freuen und entspannen können.
Du hast gesagt, oder du hast verschiedene Hüte, Präsidentin des Vereins Sternenkinder Liechtenstein, aber der aktuelle Anlass, warum wir jetzt hier sitzen und über das Thema sprechen, das ist, dass du dich intensiv wissenschaftlich mit diesem Thema befasst hast. Konkret 2023 hast du den Masterstudiengang Hebamme an der ZHAW, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, abgeschlossen mit einer Arbeit zu frühen Fehlgeburten und hast dort den Fokus aufs Abwarten gelegt. Erzähl doch mal kurz, wie du das aufgegleist hast. Du hast ja Frauen zu diesem Thema interviewt. Was hat dich besonders interessiert?
Ja, ich habe tatsächlich 15 Frauen gefunden, die ich interviewen konnte. Ich habe mich bewusst für das Thema entschieden, Frauen mit frühen Fehlgeburten, die abwarten wollte, bis ihr Körper selbst dieses Fehlgeburtsgeschehen einleitet. Also die sich bewusst gegen eine Kuretage entscheiden, die auch nicht Medikamente nehmen möchten, die das Fehlgeburtsgeschehen beschleunigen, sondern die abwarten, weil diese Frauen, von diesen weiß man eigentlich weniger. Und ja, vielleicht ist auch ein persönliches Erlebnis am Anfang. Ich habe ja nach meinen zwei Kindern drei Fehlgeburten gehabt. Zwei davon eher so später, 14., 16. Woche, und eines so in der 10. Woche. Und ich kann mich noch gut erinnern, bei meiner ersten Fehlgeburt, also es waren alles so diese verhaltenen Fehlgeburten. Ich hatte keine Ahnung, ging zum Ultraschall nach 12 Wochen oder später, und dann hat man gesehen, der kleine Fetus ist schon gestorben, und ich hatte keine Anzeichen gespürt. Dann wurde ich auch aufgeklärt, ja, du kannst auch noch warten, vielleicht löst es sich von selbst, oder du kannst auch eine Kuretage haben. Und ich konnte mir damals nicht vorstellen, da warten, während ich zwei kleine Kinder daneben hatte, bis dann plötzlich die Blutung losgeht. Und die Ärztin hat dann gesagt, ja, dann kommst du morgen zur Kuretage, ich kann das machen. Ich war sehr dankbar, ging nach Hause mit dieser geplanten Kuretage. Und dann ist es, ich muss sagen, glücklicherweise in der Nacht doch von alleine losgegangen. Und ich habe gespürt, jetzt kommt das. Tatsächlich klassisch, oder man sitzt auf dem Klo und es kommen die Blutungen. Ich habe dann das kleine Wesen aufgefangen, so in einem Tupperware, und dann angeschaut. Und nachher bin ich dann doch noch ins Spital. Es brauchte trotzdem noch eine Kuretage für die Blutung. Und ich war dann so dankbar, dass ich doch dieses kleine Wesen, das ich jetzt noch nicht ich persönlich als Kind bezeichnen würde, aber doch vollständig so ganz klein, so ein kleines Minikind da war, dass ich das noch sehen konnte. Das hat mich noch beeindruckt. Und ich war dann froh, dass das nicht einfach so wegging mit einer Kuretage. Ich habe das nie gesehen oder nur im Ultraschall, sondern ich konnte es wirklich anschauen. Und deshalb war dann so meine Hypothese, die sich nicht immer eigentlich jetzt bestätigt hat, vielleicht wollen diese Frauen das auch so erleben.
Und sag noch, also du hast gesagt, du hattest drei frühe Fehlgeburten, nur ganz kurz.
Also zwei waren eher spät, also 14. und 16. Woche. Und das eine war wirklich früh in der 10. Woche. Und dann kam das in der 10. Woche, das war eigentlich nur so eine sogenannte Windmole, also eine leere Fruchthöhle. Man freut sich ja, man ist wieder schwanger, geht zum Ultraschall, da ist eine leere Hülle. Das war auch so ein bisschen ein Hammer wieder. Und das ist dann auch von alleine weggegangen. Ich hatte da eine Blutung, und da fand ich noch spannend. Ich als Hebamme habe ja schon viele Blutungen erlebt, und wir hatten gerade letztens wieder eine Weiterbildung Blutverlust einschätzen, und ich würde sagen, ich bin da eigentlich nicht schlecht darin, aber bei dieser frühen Fehlgeburt, ich bin da auf dem Klo gesessen, es hat geblutet, Coagula sind abgegangen, ich war so verunsichert.
Sind?
Coagula sind so Blutklümpen, die so dann so abgehen. Und ich war so verunsichert und habe dann angerufen, ja, ist das normal, muss ich ins Spital kommen, obwohl ich eine Fachperson war, oder? Und die haben gesagt, ja, nein, das ist normal, solange der Kreislauf stabil ist und so, müssen Sie nicht kommen. Und dann habe ich noch ein bisschen ausgehalten, bin dann trotzdem ins Spital und habe gedacht, ich hatte sicher einen riesen Blutverlust dabei. Ich hatte schon Blut verloren, aber nicht so viel. Also man musste dann nicht mal kuratieren. Und das war noch eindrücklich, weil ich gedacht habe, wenn ich als Fachperson schon ein bisschen überfordert bin, wie geht es da den anderen noch?
Und wie war es beim dritten Mal, um das noch abzuschließen?
Ja, nur kurz, beim dritten Mal war es dann so, wie, also das war eigentlich am weitesten fortgeschritten und ich hatte da schon, muss ich ehrlich sagen, immer Ängste und habe dann erst spät einen Ultraschall gemacht, habe aber, also ich habe damals im Gebärsaal gearbeitet, heimlich immer Herztöne gehört und war froh, wenn ich etwas gehört hatte. Und dann war es tatsächlich mal so, dass ich nichts mehr gehört hatte. Also nicht täglich, aber ja, es ist tatsächlich so, dass diese Frauen manchmal, da fühle ich mich sehr mit diesen Frauen, die diese Kontrollen oder mehr Kontrollen brauchen, obwohl das ja nichts bringt, weil es kann ja dann gleich am nächsten Tag wieder sterben. Aber ich kann das sehr mitfühlen und da habe ich das tatsächlich dann eingeleitet, medikamentös im Spital, weil es war wieder eine verhaltene Fehlgeburt.
Also du hast irgendwann keine Herztöne mehr gehört, ja, genau. Selber?
Ja, ich habe gehört, dass da nichts mehr ist Gut, in diesen frühen Wochen findet man es ja auch nicht immer. Und dann habe ich am nächsten Tag einen Termin abgemacht bei meiner Ärztin und die hat das wieder bestätigt, ach, es ist wieder so. Ja, und dann, dieses dritte kleine Sternenkind war auch dann wieder so eine kleine Geburt mit Medikamenten. Und ich muss ehrlich sagen, ich wurde da sehr gut betreut von meinen Kolleginnen. Es war eigentlich fast ein schönes Erlebnis für mich, musste ich sagen. Auch wieder, dass das kleine Sternenkind da war. Und sehr berührt haben mich auch diese Stoffkörblein vom Verein Sternenkind. Das sind alles Frauen, selbstbetroffene Frauen, die diese Körbchen nähen und Umschlagtüchlein. Das hat mich so berührt, diese Solidarität. Und dass man doch diesem kleinen Wesen dann dieses Nestchen gebaut hat, das hat mich sehr, sehr berührt auch wieder. Und ja, ich war dankbar über diese Erfahrung auch wieder. Und es war auch wieder greifbar da und meine Kinder wollten es übrigens unbedingt sehen und sie haben das dann mit mir zusammen verabschiedet und wollten es auch anfassen zum Beispiel. Und aber eben, um jetzt überzuleiten, ich habe dann gemerkt, in Liechtenstein, es gibt nirgends einen Ort, wo man diese kleinen Sternenkinder bestatten kann und so ist das Ganze mit dem Verein Sternenkinder dann ins Rollen gekommen.
Und jetzt gibt es einen Ort oder auf dem Friedhof?
Ja, seit bald 10 Jahren haben wir dieses Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Vaduz und zweimal jährlich werden diese Sternenkinder bestattet von Eltern, die das bei uns bestattet haben möchten. Es gibt einmal im Jahr auch eine Gedenkfeier und ja, wir sind alle ehrenamtlich engagiert, alle selbst betroffen im Vorstand und wir haben jetzt schon über 60 Sternenkinder dort auf Wunsch bestattet, also das Bedürfnis ist schon da, ja.
Vielleicht fassen wir noch kurz zusammen, oder? Du hast jetzt gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit abzuwarten, mit Medikamenten einleiten oder eine Curettage. Erklär doch rasch, was passiert, in welchem Fall. Also was heißt Curettage zum Beispiel? Was kommt da auf eine Frau zu?
Ja, bei einer Curettage ist es so, dass sie eine Teilnarkose oder meistens eine Vollnarkose bekommt im Spital und die Gynäkologinnen, oder man nennt das auch eine Ausschabung, holen das Kind mit diesen stumpfen oder Küretten oder Saugküretten raus. Also ich war noch nie dabei, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber der Vorteil ist einfach, es ist bald vorbei. Also vor allem für Frauen, die sagen, nee, ich kann da nicht so lange warten oder ich möchte wieder schwanger werden oder ich möchte mich auch nicht befassen damit oder ja, viele sind auch überfordert mit der Vorstellung, dass das dann plötzlich abgehen könnte. Die haben das in einem Tag dann eigentlich erledigt und haben dann nachher oft auch nicht mehr mit Blutungen oder so zu kämpfen. Natürlich hat man die ganzen Risiken von einer Operation und natürlich kann es auch in seltenen Fällen zu einer Perforation der Gebärmutter kommen und so weiter, aber das passiert sehr selten. Und eben, wenn man mehrere Kuretagen hintereinander hat, aber auch da ist das Risiko relativ gering, kann es doch auch Folgen haben für eine nächste Schwangerschaft, Plazenta, Anhaftung oder Frühgeburtsbestrebungen. Ja, diese Dinge können dann eher der Fall sein. Mit einer medikamentösen Prozedere ist es so, ähnlich wie beim Abwarten kann man ein Medikament nehmen, das dann wie so die Wehen beschleunigt. Also das ist dieses Mifepriston in Kombination mit Misoprostol. Man kann das einnehmen und dann passiert das oft früher, dieses Fehlgeburtsgeschehen, als wenn man jetzt warten würde. Weil manchmal muss man 2 oder mehr Wochen warten, bis das davon alleine einsetzt. Und das ist verständlich, dass man da nicht diese Geduld hat.
Also es geht relativ lange und viele Frauen arbeiten ja auch. Ja, also natürlich. Ja, das kann eine Schwierigkeit sein, oder?
Ich würde sagen, die meisten entscheiden sich für diese Variante. Und ja, aber damit verbunden kann natürlich auch sein, das Medikament kann starke, also ist nicht immer so, aber kann in gewissen Fällen starke Schmerzen verursachen. Es kann auch zu starken Blutungen kommen. Und manche Frauen, vor allem die ich jetzt interviewt habe, haben sich dagegen entschieden, weil sie nicht das beeinflussen, es fühlt sich an wie ein Schwangerschaftsabbruch. Weil Schwangerschaftsabbrüche macht man ja auch mit diesem Medikament. Oder sie haben schon so eine Erfahrung gemacht mit einem Schwangerschaftsabbruch und das wollen sie jetzt wie nicht. Also auch wenn man es 2-3 Mal im Ultraschall sieht, das Herz schlägt nicht, es lebt nicht dieser kleine Fötus, ist es für die Frauen manchmal doch ein komisches Gefühl, dass die jetzt die Schwangerschaft beenden. Und deshalb ist es für diese Frauen manchmal nicht so die Wahl, das Medikament zu nehmen.
Jetzt, du hast eben diese 15 Frauen interviewt und was wolltest du genau herausfinden?
Ja, also ich habe mir überlegt, welche Erfahrungen machen diese Frauen, weil wenn ich Gynäkologen und Gynäkologinnen gefragt hatte, gibt es eigentlich Frauen, die auch abwarten, dann haben die gesagt, nee, also in meiner Praxis will das keine. Nee, also wie soll man das, warum? Wobei es diese Broschüre gibt, frühe Fehlgeburt, die zusammen mit dem Hebammenverband, der Fachstelle Kindsverlust und der Schweizerischen Gynäkologischen Gesellschaft erarbeitet wurde, wo das alles beschrieben ist. Aber also diese Frauen, die ich interviewt habe, die sagen alle, nö, niemand hat mir diese Broschüre gegeben. Oder viele haben auch gesagt, ja, als ich meine Ärztin oder meinen Arzt gefragt hatte, ja, kann ich auch abwarten, haben die gesagt, nein, wieso? Die hatten nicht so diese Erfahrungen. Also ich denke, es ist wie noch nicht so etabliert. Und es gab auch damals im deutschsprachigen Raum noch nicht eine Leitlinie. Es gibt auch im deutschsprachigen Raum Leitlinien von der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, kurz AWMF, und die macht immer für Deutschland, Österreich, Schweiz solche Leitlinien, und da gab es noch nichts. Aber jetzt, gerade im Oktober, ist eben eine neue Leitlinie herausgekommen zum Schwangerschaftsverlust im ersten Trimenon. Und da wird auch dieses abwartende Management eigentlich beschrieben. Und also aus meiner Perspektive hat die Fachstelle Kindsverlust schon sehr viel Aufklärung diesbezüglich betrieben. Auch die Franziska Mauro hat auch viele Schulungen zu diesem Thema gemacht, auch schon viel geschrieben. Das ist ja auch eine Hebamme. Und das fand ich auch noch bemerkenswert, dass es vor allem in meiner Wahrnehmung jetzt Hebammen waren, die dieses Thema aufgegriffen hatten. Und ich denke, es ist vielleicht nicht so überraschend, weil Hebammen sind ja auch bei der Geburt damit vertraut, dass es jederzeit losgehen kann. Ja, das ist ja wie eine kleine Geburt dann, oder? In diese frühe Fehlgeburt, wenn man abwartet. Und deshalb ist das Thema vielleicht bei den Hebammen eher vertraut. Ja.
Du hast 15 Frauen interviewt. Was haben sie dir erzählt, was sie im Zusammenhang mit diesen frühen Fehlgeburten erlebt haben?
Auch hier gibt es wieder ganz verschiedene Erfahrungen. Also es gibt Frauen, die, ja wie bei mir, oder? Die waren in der Praxis, ihr Arzt hat das festgestellt und dann waren sie zuerst einmal, der Boden unter den Füßen war dann weg und dann gibt es Frauen, die sagen, ah, mein Gynäkologe war so einfühlsam, er hat gesagt, du musst jetzt überhaupt nichts entscheiden. Also erstens mal, es ist normal, du kannst nicht dafür. Es gibt diese und diese und diese Möglichkeit, auch abwarten kannst du, wir müssen jetzt akut gar nichts tun. Geh du erstmal nach Hause, lass dir das durch den Kopf gehen und dann machen wir dann und dann wieder einen Termin und dann sprechen wir nochmal darüber.
Also das gab es schon auch?
Natürlich. Also das ist sehr wirklich unterschiedlich. Gewisse hatten diese Ärzte, Ärztinnen, die das ganz klar so aufgeklärt haben. Und die waren auch sehr dankbar und die haben auch gesagt, ja, du kannst jetzt mal abwarten, du kannst aber auch jederzeit, wenn es dir zu lange geht, kommen und dann sagen, so, und jetzt möchte ich aber die Curettage zum Beispiel. Und das fand ich schon mal super, oder, dass man diese Zeit gegeben hat. Es gab eine Frau, die hat gesagt, ja, ihr Arzt hat einfach gesagt, ja, da muss man nichts machen heutzutage, man kann abwarten, kommst du einfach wieder, wenn es weggegangen ist. Da nimmst du einfach ein bisschen Binden mit, du kannst normal arbeiten, schaust du einfach ein Pack Binden und kommst du wieder, wenn es weg ist. Und die war dann aber auch so ein bisschen verloren im Sinn von, aha, okay, die hat dann 5 Wochen lang darauf gewartet, bis das jetzt losgeht und hat gedacht, ah, ist das jetzt normal, dass ich da einfach, die wurde ein bisschen allein gelassen und bis es dann halt irgendwann im ungünstigsten Moment losgegangen ist und zwar im Zug nach Zürich irgendwo, ja, auf der Zugtoilette und das war wirklich ja, eine Ausnahmesituation für diese Frau dann. Und andere Frauen gab es aber auch, die wurden fast ein bisschen bedrängt von, also ich rede jetzt meistens im Setting von Ärztinnen, weil die machen diese Ultraschall und dann kommt das raus und da haben gesagt, ja, am besten wir machen eine Curettage. Und wenn sie gesagt haben, ja nein, das geht mir jetzt zu schnell und so, kann man nicht auch abwarten, dann wurde ihnen ganz stark abgeraten, weil sie diese Erfahrung manchmal vielleicht auch selbst schon gemacht hatte, dass das zu starken Blutungen führen kann und zu Krämpfen. Und jetzt sind wir bei diesem paradoxen Thema. Ich habe gemerkt, es gibt Frauen eben, die bei denen wurde ganz fest gewarnt, es kann wirklich zu gefährlichen Situationen kommen, es können gefährliche Blutungen auftreten und dann bist du irgendwo zu Hause und das willst du nicht und besser, du machst jetzt bald die Curettage. Und dann haben sich diese Frauen durchgesetzt, vielleicht eine Woche gewartet und dann ging das völlig unspektakulär über die Bühne, plopp, ein bisschen Blutung, kein Problem, oder? Und dann gab es die anderen Fälle, wo die Ärzte so gesagt haben, ja, ein bisschen mehr als mensstark, kommst du wieder, wenn es vorbei ist, kein Problem. Und die hatten einfach eine riesige Blutung, eben jetzt gerade diese Frau auf dem Bahnhof, die ist dann in die Permanence rein und hat Hilfe gesucht, weil sie gedacht hat, ja, ich werde vielleicht jetzt ohnmächtig vom Blutverlust. Und ist da reingegangen und hat gesagt, können Sie mir helfen, ich blute, ich verliere gerade mein Kind und diese MPA hat dann gesagt, ja, ist gut, nehmen Sie ein Nümmerlein, sehen Sie, es hat hier noch eine Schlange. Und sie hat dann das wiederholt, weil sie gedacht hat, ich verliere ein Kind. Es war für sie eine dramatische Situation. Und die MPA war so im Sinn von Daily Business, haben wir jeden Tag, ja, frühe Fehlgeburt kommt oft vor, ja, es blutet halt. Und die wusste nicht mehr, was los war, oder? Also da wurde das total bagatellisiert. Und diese Unstimmigkeiten, auf diese bin ich immer wieder mal getroffen. Auch zum Beispiel Frauen, die notfallmäßig irgendwann halt am Sonntagabend in die Klinik gingen, ein bisschen eine Blutung hatte, vielleicht nicht stark. Und für die war das natürlich eine Ausnahmesituation, weil sie jetzt ihr Kind verlieren. Und die Ärztinnen dort waren wie so, das könnte man auch beim Montag bei ihren Gynäkologin untersuchen lassen, das ist jetzt nicht ein Notfall und haben so das Gefühl gegeben, dass die jetzt da das System überlasten, weil die da mit ihrem kleinen Problemchen am Sonntagabend in die Klinik kommen. Die fühlten sich da total nicht ernst genommen und abgeholt.
Also das sind riesige Kontraste, oder? Also eben vom großen Blutverlust, Notfall bis zu, es war nicht so dramatisch. Also hast du ein Fazit gezogen dann aus diesen Interviews?
Ja, ganz zum Schluss dann schon, oder? Weil der Titel lautet ja Erfahrungen und Bedürfnisse. Ja, also ich habe wie so gemerkt, bei diesem abwartenden Vorgehen, es kann, und das wird auch so beschrieben in diesen Leitlinien und auch schon früher beschrieben von eben dieser Fachstelle Kindsverlust oder von Hebammen, dass Frauen, die wirklich im Moment, wo sie erfahren, sie haben jetzt eine Fehlgeburt oder das kleine, ihr kleines Kind lebt nicht mehr oder der Fetus lebt nicht mehr, es ist nicht für alle Frauen ein Kind, ist wirklich so erschütternd, vor allem wenn sie das vorher nicht gespürt haben. Manche spüren es, die Brüste spannen ein bisschen weniger oder sie haben eine leichte Schmierblutung. Dann denken sie so, ah, ich habe mich so schwanger gefühlt und jetzt, ah nein, jetzt bin ich ja doch nicht schwanger oder bin ich dann immer noch schwanger? Jetzt kommt wieder dieses Paradoxe, was ist denn jetzt in meinem Körper los?
Aber es verunsichert wahrscheinlich ungemein.
Total. Ja, es verunsichert total auch das Vertrauen in den Körper. Wieso macht das mein Körper? Wahrscheinlich macht das ja gut, weil das ja auch vorkommen kann. Aber und dann fühlen sie sich wirklich ausgeliefert dieser Situation. Und wenn die dann möchten abwarten und das wieso bewältigen können, indem sie diese kleine Geburt oder dieses Fehlgeburtsgeschehen zu Hause erleben in einem Umfeld, wo sie auch vielleicht wohlwollend unterstützt werden, dann kann das sehr empowernd sein. Und es ist auch so beschrieben, die haben dann dieses Selbstvertrauen, diese Selbstwirksamkeit ist dann wieder hoch und die sagen dann auch wörtlich, ja, mein Körper hat dann das Richtige wieder gemacht, er konnte das von alleine wieder machen und dann kommt dieses Vertrauen wieder zurück in den Körper. Also das ist eigentlich eine positive Erfahrung, wie wir auch kennen von der Geburt, oder? Wenn diese gut läuft und wenn die Frauen auch gut begleitet sind. Und ich denke aber, die Frauen, die vielleicht das nicht unbedingt möchten und überrumpelt werden oder ein bisschen dazu gedrängt werden oder wenn es nicht ihre eigene Entscheidung ist oder die ein bisschen allein gelassen werden, dann auch nicht in der Situation, wenn sie Hilfe brauchen, diese Hilfe auch nicht bekommen oder wie so ein bisschen erfahren, ja, also was, wieso hast du nicht deine Küretage gemacht, wieso stehst du jetzt da mit der Blutung, das ist ja total mühsam, jetzt müssen wir das wieder zu Ende bringen und hättest du ja vorher eine Küretage machen können. Also die erfahren dann wie so eine Abwertung, oder? Und das fand ich noch eindrücklich. Und das ist auch von irischen Hebammen mal in einer Studie beschrieben worden. Man kann nicht einfach sagen, ja, abwarten, das ist am besten, weil die psychische Belastung kann schon sehr groß sein. Man kann die nicht einfach so, ja, ja, abwarten und der Körper regelt das von alleine, weil es fordert doch eine große Bereitschaft auch vom Umfeld oder auch von der Frau, das geht manchmal über Wochen, eben wie regelt sie das mit der Arbeit, was passiert, wenn dann das kleine Kind da ist, was ist, wenn sie diese Blutungen hat, also da braucht es schon ein bisschen eine Begleitung und lustigerweise steht in diesen neuen Leitlinien, es braucht eine Telefonnummer. Ja gut, was steht hinter diesem Telefonnummer? Ist es einfach eine Telefonnummer und da ist irgendeine Person am Ende, die sagt, ja, so und so. Also es ist natürlich etwas anderes, wenn man da eine kontinuierliche Begleitung erlebt.
Was ist denn jetzt deine Schlussfolgerung aus dem Ganzen? Also ich höre jetzt da heraus, du propagierst nicht einfach, man soll in jedem Fall abwarten. Was sind die Folgerungen? Und vielleicht auch, was sind die Folgerungen für Hebammen? Also, du bist ja selbst Hebamme. Was rätst du deinen Berufskolleginnen?
Also zunächst mal für die Frauen, denke ich, ist es wichtig, dass sie wirklich Zeit bekommen, sich auseinanderzusetzen mit der Situation, auch mit ihren eigenen Gefühlen und Wünschen. Gute Informationen bekommen über die Möglichkeiten, die sie haben, wohin sie sich wenden können und dann eben auch im Notfall, wenn sie sich entscheiden für dieses Abwarten, dass sie dort Unterstützung erhalten und auch ernst genommen werden, ja, in diesem Thema. Also eben, ich finde dieses Abwarten nicht das Beste, überhaupt nicht, aber wenn sich Frauen, und wir wollen ja frauenzentrierte Betreuung machen, also egal, wer jetzt diese Frauen betreut, dann denke ich, braucht es schon ein bisschen ein Engagement, Und dort gibt es wieder die Schwierigkeit, dass bis jetzt ist es ja so, dass in den ersten 3 Monaten die Schwangerschaft nicht als Schwangerschaft gilt, sondern als Krankheit. Das wurde auch bemängelt von den Frauen und von der Franchise nicht befreit ist. Das heißt, sämtliche Leistungen, Kontrollen, Curettage, aber auch was auch immer, müssen die sie selbst bezahlen, was im Falle einer Schwangerschaft, wenn es Schwangerschaft wäre, nicht der Fall wäre. Das heißt, je mehr Betreuung die Frau beansprucht, desto mehr muss sie auch zahlen. Und deshalb ist man hier auch ein bisschen im Clinch, oder? Also einerseits braucht es Aufklärung, Betreuung, das ist aber sowohl für Ärztinnen, also nicht abgebildet oder können das schlecht abrechnen. Die Hebammen sowieso nicht, die können das nicht abrechnen. Also die Hebammenbegleitung bei frühen Fehlgeburt, das können die nicht abrechnen. Das muss die Frau eigentlich selbst bezahlen. Aber ich denke jetzt, dass vor allem in diesem Bereich und bei diesem Abwarten die Hebammen im Prinzip sehr geeignet wären von ihren Erfahrungen und ihrem Hintergrund her. Aber im Moment ist das einfach noch nicht so abgebildet.
Jetzt haben wir viel auch über Medizinisches gesprochen, also wie das abläuft, was für Methoden das es gibt. Wenig zur Sprache kam bis jetzt das Emotionale. Mhm. Also was hast du da erfahren in diesen Interviews, wie psychisch auch einschneidend diese Fehlgeburten waren für die Frauen oder was es da auch für Unterschiede vielleicht gibt?
Ja, ich finde das total wichtig, oder? Wir reden immer über diese medizinischen Outcomes. Und deshalb finde ich auch die qualitative Forschung so gut, dass man ja eben in die Tiefe gehen kann und die Erlebnisse darstellen. Nun, ich würde mal grob sagen, die Frauen, die diese Unterstützung, diesen Support von wem auch immer, von ihren GynäkologInnen oder Hebammen erhalten hatten und auch von der Familie, bei denen war es fast ein schönes Erlebnis, das ist jetzt wieder das Paradoxe, die hatten dann sogar, eine hat das beschrieben, wie Glücksgefühle während diesem Fehlgeburtsgeschehen. Sie hatte Endorphine, es war wie eine kleine Geburt. Und die Frauen, die wenig Support erhalten haben oder auch die abgewertet wurden im Sinne von, was machst denn du ja jetzt Komisches, die hatten dann eher damit zu kämpfen. Also vor allem die eine Frau, die da nicht ernst genommen wurde, die musste dann wirklich eine Psychotherapie machen.
Also die mit dem Zug?
Ja, die mit dem Zug, weil sie halt wirklich allein gelassen wurde und ja, niemand hat das ein bisschen auch, die musste das ganz allein eigentlich durchstehen.
Was mich noch interessieren würde, du hast ganz am Anfang von deinen eigenen Erfahrungen erzählt. Wie hast du das emotional erlebt und verarbeitet?
Ja, es ist zum Glück jetzt schon wieder länger her. Also sehr, wenn das sehe ich auch immer bei anderen Frauen, die sich dann in unserem Verein zum Beispiel engagieren. Sehr geholfen hat mir natürlich, dass ich mich dann engagieren konnte, zum Beispiel indem ich diesen Verein gegründet habe und zusammen mit meinen Kolleginnen ermöglichen konnte, dass diese Eltern sich von ihren Kindern mittels einer Bestattungszeremonie verabschieden konnten. Und bei uns hat auch geholfen, weil es nichts gehabt, ja, nicht so eine Bestattungsstätte gehabt hatte, habe ich einfach gesagt, ja gut, dann nehmen wir das Sternenkind mit nach Hause, dann machen wir selbst etwas. Und dann waren die so ein bisschen, mitnehmen, okay, das haben die vielleicht auch nicht so oft, oder? Dann haben wir zu Hause eine Zeremonie gemacht und haben die im Garten bestattet, oder? Und einmal haben wir auch, beim zweiten Mal haben wir auch unser Sternenkind kremiert in einer Feuerschale zum Beispiel. Da haben wir einfach selbst so eine Zeremonie gemacht. Und das war ja auch eine Selbstermächtigung, das hat sehr geholfen.
Du hast gesagt, du hattest diese 3 frühen Fehlgeburten, nachdem du deine 2 Kinder bekommen hast, die heute erwachsen sind. Macht dich das heute noch traurig oder hättest du dir ganz intensiv noch ein drittes Kind gewünscht oder wieso hat es aufgehört?
Ist eine gute Frage, weil ja, 3-mal passiert so etwas und dann ja, beim 3. Mal, ich habe es beschrieben, oder wie ich diese Ängste hatte und dann denkt man, ja, das man ist noch nicht mehr so unbeschwert, oder wenn man dann schwanger wird. Und ich hätte gerne mehr Kinder gehabt, also ich habe immer gedacht 4, vielleicht noch Zwillinge. Also man lacht jetzt vielleicht, aber ja, es hat dann nicht mehr geklappt und dann musste ich mich wie bewusst entscheiden, wollen wir das nochmal oder nicht. Und letztendlich, ich war dann so ein bisschen älter und habe gedacht, jetzt nochmal von vorne anfangen und so, mich dem wieder aussetzen, vielleicht auch Medikamente nehmen, damit diese Schwangerschaft wirklich, wirklich hält und diese Ängste nochmal durchstehen. Ich glaube, das hat mich dann abgehalten. Irgendwann habe ich dann gedacht, nein. Also ich kenne andere Frauen, die haben es dann nochmal probiert, haben tatsächlich nochmal ein Kind bekommen. Eben eine Frau, die ich interviewt hatte, die hatte ja 8 Fehlgeburten und einmal hat es geklappt. Also es ist unglaublich, was diese Frauen manchmal durchmachen. Für mich war das genug, diese 3. Und ich konnte dann auch wirklich dankbar zurückblicken und sagen, ich habe 2 Kinder, das ist okay. Und das Problem ist, die meisten sagen dann vielleicht, und das habe ich auch schon gehört, sei zufrieden, du hast ja schon 2 gesunde Kinder. Das fand ich immer so ein bisschen, das stimmt schon. Aber ja, ich brauchte auch diese Zeit, diese Trauerzeit, um mich zu verabschieden von diesem Gedanken, nochmal so ein Baby zu bekommen.
Herzlichen Dank, Anouk Scholia, für dieses persönliche und interessante Gespräch. Das war Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.